stressige Zeit. So viele Veranstaltungen, Projekte, Dinge, die noch unbedingt zu erledigen sind. Wie kann ich damit umgehen? Die Botschaft habe ich nicht für einen von euch rausgesucht, sondern ich weiß, dass ich das brauche. Und ich hoffe, du kannst davon ebenso profitieren. Und dann habe ich überlegt und geschaut und gedacht, naja, wenn du in der Konkordanz nachschaust, das Wort Stress findest du nirgendwo in der Bibel. Aber Beschreibung davon finden wir durchaus. Und wir kommen zu einer Stelle, steht da schon beschrieben, wenn du es schon aufschlagen möchtest, in 4. Mose Kapitel 20. Und zu dem Zeitpunkt führte Mose rund 2 Millionen Israeliten durch die Wüste vom Weg von Ägypten zum gelobten Land. Und auf dem Weg wurden sie ungeduldig. Und wir sehen heute in diesem Abschnitt, dass das auch an Mose nicht spurlos vorbeiging. Und ich möchte, dass wir den Text lesen, zuerst die ersten 5 Verse, 4. Mose 20, die Verse 1 bis 5. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesch und Mirjam starb dort und wurde dort begraben. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde. Da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk stritt mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Warum habt ihr die Versammlung des Herrn in die Wüste gebracht? Damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume. Und auch kein Wasser ist da zum Trinken. Wir blicken jetzt einmal zuerst auf die Herausforderung. Mose hatte es zu dem Zeitpunkt nicht gerade leicht. Wir haben Vers 1 gelesen, Mirjam war gestorben, das war seine Schwester. Und wir wissen nicht, wie sehr ihn das mitgenommen hat, aber es wird für uns aufgeschrieben hier. Und es stand hier dann, es war im ersten Monat, sagt nicht wessen Jahr, aber meisten gehen davon aus, es war eher am Ende der Wüstenwanderung, vielleicht sogar das letzte oder vorletzte Jahr. Und war eigentlich die Erinnerung, Gott hat uns aus Ägypten geführt. So ähnlich wie bei uns Weihnachten. Wir erinnern uns, aber gleichzeitig müssen wir ja auch weiter leben. Ja? Und so, sie gingen weiter ihren Weg und sie kamen, wenn wir hier dieses bisschen beschreiben, ich bin nicht ganz einverstanden, den oberen Weg, den sie genommen haben, aber hier hinten stimmt das, da ist Kadesch, wenn du das sehen kannst. Das ist diese Halbinsel dort und dort waren sie und da oben wäre dann das gelobte Land gewesen. Okay? Und dieser Ort war, wo sie vorher gewesen waren, von wo aus sie die Kundschafter in das Land geschickt hatten und es ausgekundschaftet haben und die kamen zurück und haben gesagt, nee, das Land ist zwar wunderbar, wir können euch all das zeigen, was da ist, aber wir können das nicht einnehmen. Die Riesen sind zu groß, keine Chance. Und sie haben Gott nicht vertraut und Gott sagte, deswegen werdet ihr jetzt 40 Jahre lang zurück in die Wüste gehen und in diesem Bereich hier herumlaufen. Ja, und müsst dort dann warten. Und jetzt sind diese Jahre eben fast rum und sie kommen an diesen Ort zurück. Und in der Zwischenzeit, diese ganze Zeit hindurch, hatte Gott für sie gesorgt. Wir lesen in 5. Mose 29, Vers 4, ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt, schreibt Mose, eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Also 40 Jahre, ich weiß nicht, wie alt die Kleidung ist, die du heute trägst, aber ich tippe mal nicht ganz so alt. Ja, normalerweise geht die über einen solchen Zeitraum kaputt, gerade wenn du durch eine Wüste marschierst. Ja, aber Gott hatte für sie gesorgt. Aber das hat nichts an der Einstellung der Israeliten geändert. Was haben sie hier getan? Sie haben weiter geklagt. Sie haben sich beschwert. Haben nicht daran gedacht, wie Gott bisher immer für sie gesorgt hat. Und in Vers 4 hatten wir gelesen, warum habt ihr uns an diesen bösen Ort gebracht? Okay? Also es wird als böse, als schlecht beschrieben. Ihr Leben war nicht so, wie sie es sich erhofft hatten. Und das brachten sie zum Ausdruck. Und dann kam eben jetzt hier noch die akute Wassernot hinzu und sagten, wir kommen hier um. Und das war eigentlich für den Ort ein bisschen ungewöhnlich. Weil ich hatte erwähnt, dass sie dort ja gelagert hatten, während die Kundschafter im Land waren. Ja? Wie lange waren die im Land gewesen? 40 Tage. Also vorher muss dort Wasser gewesen sein, weil die waren nicht 40 Tage dort ohne Wasser gewesen. 2 Millionen Menschen. Okay? Aber zu diesem Zeitpunkt, sie kommen dahin zurück, es ist kein Wasser da und sie klagen, sie beschweren sich. Und diese Einstellung hatten sie schon die ganze Zeit seit dem Auszug aus Ägypten. Ich gehe mal 2 Bücher zurück zu 2. Mose. 2. Mose Kapitel 15, das ist direkt nachdem sie das Rote Meer durchquert haben. 2. Mose 15, und ich lese die Verse 22 bis 24. Da heißt es, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man den Ort den Namen Mara. Bedeutet einfach bitter. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? So, das ist diese ganze Zeit hindurch, wir wollen Wasser haben und sie haben diese Zeit nichts hinzugelernt. Und zu wem gehen sie hier in unserem Text? Sie gingen hin und sie beschwerten sich bei Mose und Aaron. Und das ist ein bisschen typische Vorgehen, wenn mir irgendwas nicht passt, die Leitung hat Schuld. Okay. Wer hat für sie bisher immer gesorgt? Gott, nicht Mose und Aaron. Manchmal hat Gott Mose und Aaron gebraucht. Okay. Aber sie hätten ja hingehen können und sagen können, Gott, du hast uns bis hierhin geführt. Du hast uns versorgt. Und im Moment ist es wieder eine schwierige Zeit. Wir haben kein Wasser. Aber wir wissen, du kannst uns versorgen. Das wäre die richtige Einstellung gewesen. Das wäre, daraus gelernt zu haben. Aber wie schwer fällt es uns manchmal, das, was wir eigentlich wissen, dass wir das umsetzen. Es ist so leicht, im Gottesdienst hier zu sitzen und sagen, hey, ich vertraue dir, du kannst für mich sorgen, du kannst bei der Arbeitssituation helfen, du kannst mit dem Nachbarn helfen, du kannst die Familiensituation ändern. Herr, du kannst es tun. Aber wenn ich mit denen dann am Montag rede, sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Ja? Und Gott möchte, dass das, was wir von ihm theologisch wissen, das, wozu wir Amen in der Gemeinde sagen, dass wir danach leben, egal wo wir sind. Dass sich das auswirkt, dass sich das zeigt, dass wir dieses Vertrauen haben. Aber sie haben diese Herausforderung und all das, was sie gesungen haben, wofür sie Gott gelobt haben, ist weg. Ist wie weggeblasen. Sie denken nicht mehr daran, weil sie jetzt nur an dieses nicht vorhandene Wasser denken können. Also sie sind dort, beschweren sich bei Mose und Aaron. Wir haben kein Wasser und ihr wollt uns hier ja alle nur umbringen. Wären wir doch schon vorher gestorben, dann müssten wir jetzt nicht leiden. Wie reagieren sie? Verse 6 bis 8. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Also wir sehen dann die Herangehensweise, was sie tun sollten. Und Mose und Aaron haben zuerst einmal richtig reagiert. Und das wollen wir auch festhalten, weil sie hören dieses ganze Klagen. Warum habt ihr uns hierher geführt? Was soll das überhaupt? Wären wir doch schon längst gestorben? Wo ist all das, was ihr versprochen habt? Okay. Wenn jemand dir das vorwerfen würde, wie würdest du reagieren? Was haben sie gemacht? Sagten, sie gingen zum Zelt des Herrn. Die gingen zur Stiftshütte, weil sie wussten, wir können sowieso nichts dagegen tun. 2 Millionen gegen 2, die Chancen stehen schlecht. Ja? Aber, und woher sollen wir hier Wasser holen? Aber, Herr, wir kommen zu dir, weil wir wissen, wenn du nichts tust, dann sind wir sowieso alle verloren hier. Okay? Aber wir wissen, hier ist der richtige Ort. Statt sich mit dem Volk zu streiten, bringen sie ihr Anliegen vor den, der wirklich helfen kann. Und dass wir dieses auch verinnerlichen. Sagen, ich komme nicht weit damit, versuchen, meine Interessen durchzusetzen. Weil dann ist es immer ein Kampf. Weißt du, es gibt keinen anderen Menschen auf der ganzen Welt, der so sehr an deinen Interessen interessiert ist wie du. Also wenn du darauf aus bist und sagst, hier ist mein Interesse und ich will mich durchsetzen, dann wirst du immer jemand anders haben, der sagt, ich habe auch meine Interessen und ich will mich durchsetzen. Wie können wir in der Familie, in der Gemeinde, unter Geschwistern, wie können wir Einheit haben? Wenn wir aufhören, unsere Interessen durchzusetzen und versuchen, Gottes Interessen zu befolgen. Danke Gott. Was möchtest du? Ja? Und sie stritten sich nicht, sondern gingen zu dem und sagten, Gott, wir wissen, du bist die Lösung und du kannst helfen. Und Gott erscheint. Die Herrlichkeit des Herrn wird sichtbar, er kommt dort nieder. Und nicht nur das, er hält für sie eine Lösung bereit. Und sagte, hier, ich werde für Wasser sorgen. Und das war ähnlich dem, wie Gott schon einmal in einer vergleichbaren Situation eingegriffen hat. Und ich möchte, dass wir das lesen, weil wir gleich dann auch sehen, was gemeinsam ist und was unterschiedlich ist. Und zwar in 2. Mose 17. Wenn du deine Bibel dabei hast, ist es gut, das einmal abzugleichen. 2. Mose 17. Und ich lese die Verse 1 bis 7. 2. Mose 17. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch dein Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und er wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab den Ort den Namen Massa und Meribah wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wir hatten dieses vorher gehabt, sind jetzt in einer neuen Situation, sind zum Herrn gegangen. Herr hat gesagt, wenn ich zurück bin in 4. Mose 20, seine Anweisung war, Vers 8, nimm den Stab, versammle die Gemeinde, du und Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen, und er wird sein Wasser geben. Okay? Also, sie bekamen Gottes Antwort für das Volk, aber sie hatten nicht Gottes Herz für das Volk. Und das sehen wir jetzt gleich. Sie hatten, was zu tun war, sie hatten die Anleitung. Aber wir sehen gleich in ihrer Reaktion, dass sie innerlich nicht bereit waren. Sie hatten die Antwort bekommen. Und ich glaube wiederum, das ist so, so wichtig für unser Leben. Manchmal, wir wissen die richtige Antwort. Wir wissen vielleicht sogar, was das richtige Verhalten ist. Aber wenn wir nicht das richtige Herz dafür haben, dann bringt es nichts. Und das war dann ihr Problem, was wir sehen, wenn wir weiterlesen, Verse 9, 10 und den Anfang von Vers 11. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Wir sehen drittens die Anwendung, was sie damit machen. Und zuerst tat Mose, was Gott ihm geboten hatte. Er sollte den Stab holen und sollte die Gemeinde versammeln. Das hat er gemacht. Soweit ist das, wie er tun sollte. Aber dann wendet er sich an die falsche Zuhörerschaft. Er spricht zu wem? Zum Volk. Zu wem sollte er sprechen? Zum Felsen. Oft rechtfertigen wir uns und sagen, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ein Fels hat doch keine Ohren. Was soll ich denn dazu reden? Die Leute haben Ohren. Die können das hören. Aber Gott hört es. Und für Gott ist Vertrauen wichtiger als Vernunft. Es ist wichtiger, dass das, was er uns sagt, dass wir dem vertrauen und das befolgen, als dass es Sinn macht. Wenn man sich das logisch überlegt, rede zu dem Felsen und Wasser kommt raus. Hast du das schon mal probiert? Kannst du ruhig probieren, wird nicht funktionieren. Ja? Nun, seine Lösung auf dem Felsen zu schlagen, ist auch nicht so viel besser. Weil also, Helmut, du bist mehr gewandert als ich und dann immer mit dem Stäben da rein, aber ich glaube, da kommt normalerweise nicht so Wasser raus. Ja? So, es war, beides war ja nicht wirklich eine, ich habe da jetzt eine pragmatische Lösung. Aber Gott wollte, dass wir tun, was er sagt. Und das sehen wir in der Schrift auch immer wieder. Und die Israeliten hätten das schon lernen sollen. Er hat sie dann beim Auszug aus Ägypten, er hat sie ans Rote Meer geführt. Und sie sehen die Ägypter hinter sich. Und er sagte, okay, bleibt ruhig stehen. Mose, halt mal deinen Stab über das Wasser und ich werde einen Weg bereiten, ihr könnt durchgehen. Wie soll das denn funktionieren? Und das ist genau, warum so viele Leute, und das war vorhin bei der Zeichnung, einige haben schon gesagt, die Zeichnung sieht komisch aus, das ist nicht richtig. Und ich gebe hundertprozentig recht, aber ich habe keine richtige Zeichnung gefunden, da war es ein bisschen deutlicher, die Orte zu sehen. Hey, viele tun das dann an irgendwelche kleinen Seen, weil sie sagen, das andere kann nicht sein, das passiert nicht. Ja, natürlich, die Sachen passieren nicht ohne Gott. Ja, aber Gott, es ist möglich und sie mussten hingehen und nicht durchrechnen und zu sagen, okay, wann muss ich zu welcher Zeit sein und gibt es da Ebbe und Flut oder irgendwie, ne, wie könnte das sein? Nein, ich muss Gott vertrauen, dass das, was er versprochen hat, er auch einhalten wird. Und das ist, was Gott auch hier wollte. Er sagte, Mose, geh hin, vertraue mir mit dem, was ich dir sage. Im Neuen Testament ist es nicht anders. Ruft den Jüngern, der dann zu seinen Jüngern machte, zu und sagte, kommt und folgt mir nach. Ja, aber was ist mit meinem Geschäft? Was ist mit meinen Eltern? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Bei keinem von dem hat Jesus eine Erklärung geliefert. Er hat gesagt, okay, pass auf, so und so wird das funktionieren. Sondern hat aufgefordert, folgt mir nach. Okay. So, sie hätten dem Herrn vertrauen sollen. Eine weitere Entschuldigung, die dann häufig vorgebracht wird, ist, aber es ist doch wahr. Die waren doch rebellisch. Die waren doch widerspenstig. Gott selber sagt so. Aber Wahrheit ohne Liebe ist nutzlos. So wirft Mose dem Volk ihre Rebellion vor, und tut dabei genau das Gleiche. Er rebelliert. Er tut nicht, was Gott von ihm gefordert hatte. Gott hatte gesagt, geh hin, versammle, nimm den Stab und rede zu dem Felsen. Aber stattdessen hat er den geschlagen. Er war offensichtlich frustriert. Und ich meine, wenn du dich in seine Situation hineinversetzt, wir können das ein bisschen nachvollziehen. Oder? Ich meine, die Leute meckern nicht zum ersten Mal. Die meckern seit 40 Jahren. Und jetzt wieder, und er soll sie langsam zum Land führen und sagte, wisst ihr nicht, dieses war doch der besondere Ort, wo Gott uns hingeführt hat, weswegen wir die letzten 40 Jahre in der Wüste gegangen sind, weil ihr nicht bereit wart, Gott zu vertrauen. Und jetzt habt ihr nach 40 Jahren immer noch nichts gelernt. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf diese Wüstenwanderung. Ich will in das Land. Aber er tat es ihnen gleich. So, wir können das verstehen, aber wir müssen aufpassen. Jakobus 1, Vers 19 und 20 warnt uns. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Er hat sich frustrieren lassen von dem, was die anderen gemacht haben. Aber auch wenn wir es verstehen können, dass Gott sagt, das wirkt nicht meine Gerechtigkeit. Das ist im Fleisch, das ist nicht im Geist. Und Gott hat es nicht als Entschuldigung durchgehen lassen. Wir lesen in Psalm 106 über genau diesen Abschnitt. Da heißt es, und sie erzürnten ihn am Wasser von Meribah. Und es erging Mose übel ihretwegen, denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Ja, der Reiz war da, die Provokation war da, das Meckern war da. Aber es war auch Mose Entscheidung, wie er damit umgeht. Es war seine Verantwortung und das sehen wir dann gleich auch bei dem, wie Gott reagiert hat. Wir sind nicht verantwortlich für die Sünden anderer, aber wir sind verantwortlich für unsere sündige Reaktion. Er war nicht dafür verantwortlich, dass die anderen gemeckert haben, dass sie geklagt haben, dass sie sich beschwert haben. Das war die Sache des Volkes. Aber dass er den Fels geschlagen hat, dafür war er sehr wohl verantwortlich. Und das ist ganz wichtig für uns im Kopf zu haben. Die anderen können lästern, die anderen können sich beschweren, die anderen können böse Sachen sagen. Das ist deren Sache. Und vielleicht können wir ihnen in Liebe helfen, das zu unterbinden. Aber wenn ich Gleiches mit Gleichem vergelte, mache ich mich genauso schuldig wie die. Und in unserem Empfinden wir sagen, ja, aber wie lange soll der das denn aushalten? Mit Gottes Hilfe können wir das. Okay? Und er hat es hier eben nicht getan. Er hat den typischen Fehler gemacht und die Kritik zu sehr auf sich bezogen. Okay? Denn in seiner Reaktion sagt er, Mitte Vers 10, ja, er sagte, hört doch ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Aber er konnte das ja eigentlich sowieso nicht. Aber er hat das eben auf sich bezogen. Und wir sollen merken und verstehen, es geht nicht um uns. Ohne Gott können wir nichts tun. Auch wenn die Kritik an uns geäußert wird, es geht nicht eigentlich um mich. Papa, du machst das immer verkehrt. Ja, okay. Mag sein, dass ich auch was verkehrt gemacht habe, aber es geht eigentlich darum, kann ich so leiten, wie Gott das möchte? Ja. Und wo möchte er mich korrigieren? Wie soll ich da anders mit umgehen? Und Mose hat es hier nicht richtig getan, obwohl er zuerst richtig angefangen hatte. Und ich denke, manchmal ist das auch genau ein Problem für uns. Vielleicht kommen wir noch so weit und sagen, ich weiß, ich muss beten. Und das ist gut, weil wenn ich mir die Zeit nicht nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich falsch reagiere, um 100% höher. Ja? Also wenn ich Klagen höre, wenn ich Anklagen habe und ich von mir aus reagiere, mit aller Wahrscheinlichkeit wird es nicht so sein, wie Gott das möchte. Er hat schon den richtigen Anfang gemacht. Er hat gesagt, warte mal, bevor ich was sage, rede ich lieber mit dem Herrn. Das war gut. Und er hat auch lang genug gewartet, eine Antwort vom Herrn zu bekommen. Das war auch gut. Aber wie ich schon gesagt hatte, es war nicht lang genug, um sein Herz zu ändern. Und so, er hatte das jetzt und hat das genommen und hat gesagt, okay, jetzt habe ich das, jetzt kann ich los. Aber er hatte noch nicht die Liebe im Herzen, hatte noch nicht die Dankbarkeit, hatte noch nicht dieses Vertrauen Gott gegenüber, dass er es zum Guten gebrauchen wird. Und deswegen war dieser Frust immer noch und was in uns drin ist, kommt raus. Und was war die Auswirkung? Das sehen wir jetzt als Viertes noch. Wir lesen weiter in Vers 11, wo wir stehen geblieben waren und dann bis Vers 13. Da kam, Mitte Vers 11, da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meribah, wo die Söhne Israel mit dem Herrn stritten und er sich an ihnen heilig erwies. Zuerst einmal, es hat funktioniert. Wir haben den Felsen geschlagen und Wasser kam heraus, viel Wasser und alle konnten trinken. Und das Volk war erstmal wieder zufrieden. Aber Gott war es nicht. Ihm geht es nicht nur darum, dass es funktioniert, sondern dass wir richtig reagieren. Und was war Gottes Vorwurf an sie? Ihr habt nicht nur den Felsen geschlagen, das sagt er gar nicht. Ihr habt, steht in einem Text, mir nicht geglaubt, Herr Gott. Ihr habt nicht das getan, was ich euch gesagt habe. Kommt es? Ja. Glaube ist mehr als ein Vertrauen in Gottes Fähigkeit. Glaube ist Gehorsam in Gottes Offenbarung. Sie haben geglaubt in dem ersten Sinne, ja, wenn ich dies jetzt mache, Gott wird für Wasser sorgen. Er kann für Wasser sorgen. Er hat das in der Vergangenheit getan. Das war nicht, was sie abgelehnt haben. Aber es war nicht Gehorsam in seine Offenbarung. Ja? Und deswegen ist es auch so kritisch, es reicht nicht zu sagen, ja, ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er gelebt hat. Glaube ist es dann, wenn ich dem, was er offenbart hat, auch folge. Wenn ich das befolge. Ja? Okay. Gott sagt eindeutig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber du kennst meinen Nächsten nicht. Brauche ich auch nicht. Gott kennt ihn. Und er hat es befohlen. Okay? Aber ich glaube Gott. Ja, dann zeig es und lieb deinen Nächsten. Ich glaube an Gott. Aber wenn ich da die Wahrheit sage, dann gibt es so viel Konsequenzen und das wird voll daneben gehen. Ja, vielleicht wird es nicht so ausgehen, wie wir das gerne für uns hätten. Aber vertraue ich Gott, dass er sagt, redet die Wahrheit in Liebe an jeder mit seinem Nächsten. Ja, ich glaube. Okay, dann mach es. Weil das ist Vertrauen. Ich benutze häufiger das Beispiel, beim Arzt kannst du auch nicht sagen, ja Arzt, ich vertraue dir. Und er sagt ja, okay, um wieder gesund zu werden, du musst 2 Wochen lang diese Medikamente nehmen. Und du nimmst es 2 Tage und sagst, oh, mir geht's besser, ich nehme das nicht weiter. Es hat ja funktioniert, aber du hast nicht geglaubt. Und Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und dass sich das äußert, indem, dass wir das befolgen, was er uns sagt. Und der Ungehorsam hier war für Gott gravierend genug, dass deshalb Aaron und Mose nicht ins Land durften. Mose durfte zwar dann noch auf diesem Berg und das Land da hinten sehen, das ist auf Israel rüberschauend, aber die Folgen seines Ungehorsams blieben. Wenn wir in 4. Mose sind, 5. Mose ist nicht weit, und ich möchte diesen Abschnitt kurz vorlesen aus 5. Mose Kapitel 3. Dort redet Mose nämlich noch einmal mit Gott über diese Situation. 5. Mose 3, die Verse 23 bis 27. Und Mose hat dieses geschrieben, deswegen, wenn es hier steht ich, dann ist das Mose, der spricht. 5. Mose 3, Vers 23, da heißt es: Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht, deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machttaten tun könnte? Ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir: Lass es genug sein, rede nicht mehr weiter von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und siehe mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Lässt eine gewisse Zeit vergehen und bittet den Herrn dann nochmal explizit drüber, dürfte ich nicht doch? Und Gott sagt, nein. Es blieben Konsequenzen, weil sie nicht geglaubt haben. Und nicht geglaubt haben in dem Sinne von, wir haben nicht das umgesetzt, was Gott von uns wollte. Und Gott ist weiterhin treu zu seinen Zusagen. Er bringt das Volk ins Land. Aber er gebraucht jemand anders. Josua. Und das kann bei uns auch passieren. Wenn ich diesen Weg nicht befolge, Gott wird seinen Plan erfüllen. Aber vielleicht gebraucht er ein anderes Werkzeug. Und das war dann genau bei Mose der Fall. Und er hatte als weiteren Vorwurf: Ihr habt mir nicht geglaubt. Und dann heißt es weiter in 4. Mose 20, Vers 12, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen. Ja, also sie haben Gott nicht geheiligt. Was bedeutet das? Sie haben Gott nicht als Gott geehrt, sondern als Mittel zum Zweck gebraucht. Wenn wir Gott ehren, dann ist Gott nicht ein Mittel zum Zweck, sondern er ist der Grund, warum wir tun, was wir tun. Mose hat Gott gebraucht, um Wasser für das Volk zu bekommen. Für ihn war in dem Fall Gott ein Mittel zum Zweck. Gott, ich glaube an dich, wenn du mich wieder gesund machst. Wenn unsere Familienbeziehung sich verbessert, dann wollen wir Gott wie einen Götzen gebrauchen, als Mittel zum Zweck. Und das ist nicht Gott zu heiligen. Gott zu heiligen ist zu sagen, Gott, ich weiß nicht, dass es unbedingt mir gleich besser geht. Und ich weiß nicht, wie dieses alles ausgeht. Aber du hast gesagt, und ich möchte dir vertrauen. Du hast deine Treue erwiesen, immer und immer wieder. Und ich vertraue dir und will das eben auch in meinen Handlungen zeigen. Und Gott hat sich, sie haben ihn nicht geheiligt, aber er hat sich als heilig erwiesen. Aber eben nicht durch Mose und Aaron, sondern an ihnen. Und das ist genau auch unser Problem. Gott ist heilig, aber wir sind es nicht. Und gab für mich zwei Gründe, diese Predigt für heute auszusuchen am dritten Advent. Wieder klingt nicht besonders adventlich, ich weiß, aber einmal, Vorweihnachtszeit ist tendenziell eine stressige Zeit, und zu sehen, dass Gott sagt, sei vorsichtig. Sei vorsichtig, weil wenn du den Stress dich bestimmen lässt, wandelst du nicht im Glauben. Und muss nicht jedes Mal so große Konsequenzen wie bei Mose haben, aber es ist nicht im Glauben und er möchte uns das mitgeben. Und das andere ist, wir haben letztes Mal bei der Flut schon davon gesprochen, das war ein Grund, warum Jesus kommen musste, weil sonst müsste das Gericht kommen. Und das sehen wir hier bei Mose auch. Wegen diesem einen Fehlverhalten durfte er nicht ins Land, ins gelobte Land. Und wegen einer Sünde dürfen wir nicht in den Himmel. Gott ist absolut heilig und er wird bei sich in der Gegenwart keine Sünde tolerieren. Genauso wie er Mose mit diesem einen Vergehen nicht ins verheißene Land ließ. Aber was dann? Das kann doch nicht alles sein. Eine Geschichte braucht doch ein Happy End. Ja, wir brauchen doch irgendwie, dass sich das auflöst. Und das gibt es auch. Für die, die Christus vertrauen. Und hier ist dann die Verbindung. Hör mal mit mir 1. Korinther 10, Vers 4. Dort heißt es, aus dieser Zeit der Wüstenwanderung, und alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Und sie beziehen sich genau auf diese Situation. Paulus, als er dieses schreibt und sagte, dieses war ein Bild von Christus. Und der Vergleich geht ziemlich weit, diese Analogie hier. Wir hatten 2. Mose 17 gelesen. Der Fels wurde geschlagen und Wasser kam heraus. Und er sagte, das war von Gott geplant. Mose wusste das nicht. Okay? Aber Gott, der kennt alle Ewigkeit. Und er sagt, okay, pass auf, ich werde genauso wie ins Opfersystem, auch in die Wüstenwanderung, ein Bild von dem tun, was ich vorhabe. Hier wandle ich mit ihnen und da werden sie zu einem Felsen kommen und der wird geschlagen und aus diesem Felsen wird Wasser herauskommen, wird Leben hervorkommen. Und später werde ich diesen Christus senden und er wird geschlagen und Leben wird aus ihm hervorkommen. Er ist gegeben zur Vergebung unserer Schuld. Aber Gott wusste auch und sagen, mein Bild ist, er wird einmal kommen, am Ende der Zeiten, ein für alle Mal für unsere Sünden sterben. Und Mose schlägt ihn ein zweites Mal. Und sagt, falsches Bild. Kommt nicht wieder. Wie gesagt, Mose wusste das nicht. Aber wir haben im Neuen Testament dann die Erklärung dafür. Und er sagte, pass auf, was jetzt er hätte machen sollen, war was? Zum Fels reden. Wieso ist das denn notwendig? Ich dachte, Christus hat doch ein für alle Mal gelitten. Hat er auch. Aber damit wir das lebendige Wasser kriegen, müssen wir uns an ihn wenden. Rede zum Felsen. Rede zu Christus. Bekenne, ich habe das Leben nicht in mir. Ich habe gesündigt. Ich brauche deine Vergebung. Und aus dem, der es annimmt, hat Jesus gesagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott wusste, was er vorhatte. Und er sagte, Mose, ich werde dich so leiten und hier ist meine Anweisung. Beim ersten Mal schlage den Felsen, denn der Felsen muss geschlagen werden, damit Leben hervorkommt. Aber nur einmal. Beim zweiten Mal rede dazu und es wird es reichlich gewähren. Genug für dich, für das Volk. Sogar für die Tiere. Und Gott hat dieses Bild beabsichtigt. Mose hat es unwissentlich kaputt gemacht. Und so müssen auch wir, um errettet zu werden, nicht nur über den Felsen reden, sondern zum Felsen reden. Es reichte nicht für Mose, zum Volk zu reden, ihr Widerspenstigen, sondern also hätte zum Felsen reden sollen. Okay. Vielleicht denkst du an irgendjemanden, wo du sagst, da ist was nicht in Ordnung und das sollte bereinigt werden. richtige Vorgehensweise ist, zuerst und ausführlich rede zu Christus. Und nicht nur warte auf eine Antwort, was ich dem anderen sagen kann. Und bevor du zum anderen redest, warte, bis dein Herz so ist, dass du bereit bist. Wenn wir jemanden anreden und sagen, du Widerspenstiger, auch wenn wir es mit anderen Worten vielleicht ausdrücken, ja, ach, wie kannst du nur? Dann haben wir vielleicht sogar den richtigen Ansatz. Aber wir haben nicht das richtige Herz. Lass Christus uns so formen, dass wir das Beste für die anderen wollen. Mose sollte von Gott gebraucht werden, aber nicht, indem er das Volk anschreit, sondern indem er die Liebe des Vaters weitergibt. Er hat sie schon befreit aus Ägypten und er will ihnen das gelobte Land geben. Und Gott möchte, dass er zu ihm redet und Gott wird dafür sorgen. Okay? Die beste Art und Weise, Veränderung in jemanden zu bewirken, ist für die Person zu beten. Gott kann Veränderung viel besser bewirken als du und als ich. Hast du Gott um Vergebung deiner Sünden gebeten? Sonst wirst auch du nicht ins gelobte Land kommen, du wirst nicht in den Himmel kommen. Aber auch wenn du Christus kennst, dann rede weiter zu ihm. Wenn dich Leute irritieren, rede mit Christus. Wenn du nicht weiter weißt, rede mit Christus. Wenn du gestresst bist, rede mit Christus. Wenn du deine Hoffnung verloren hast, rede mit Christus. Rede mit Christus und dann befolge seine Antwort. In Vers 13 hatten wir gelesen, das ist das Wasser von Meribah, wo die Söhne Israels mit dem Herrn stritten und er sich an ihnen heilig erwies. Was wir daraus noch sehen ist, hier sagt es nicht mehr Mose und Aaron stritten, sondern hier ist wieder das Volk. Wenn wir dieses tun, ändert das vielleicht nicht die anderen. Aber Gott verändert dich. Es kann sein, wenn wir es so machen, wie Mose es hätte machen sollen, dass der Druck bleibt, dass der Stress bleibt, dass die Umstände sich nicht ändern. Aber dann bleibt Gott bei dir. Und das macht einen Unterschied. Gott hat uns nicht in diese Welt gestellt, um uns leichte Umstände zu gewähren, sondern als Zeugnis von seinem Wirken. Und deswegen lass uns auch davon lernen und auch in dieser Zeit es beherzigen. Sagen, vielleicht nur weil ich dies am Sonntag gehört habe, heißt nicht, dass am Montag meine Arbeit weniger wird. Heißt nicht, dass die anderen Firmen weniger Druck machen. Heißt nicht, dass ich weniger Kinder zu versorgen habe. Heißt nicht, dass plötzlich mein Haus geputzt ist. Aber es heißt, dass ich sagen kann, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und du hast nicht versprochen, dass du immer das, was ich gerne anders hätte, änderst. Aber dein höchstes Interesse ist, mich zu ändern. Und ich muss nicht von dem Stress, von dem Druck bestimmt sein. Wenn ich es tue, ist es meine Entscheidung. Und es wird mir vermutlich nicht viel besser gehen als Mose. Oder ich kann daraus lernen, dafür hat es uns gegeben. Sagen, Mann, hilf mir, dir zu vertrauen. Zu vertrauen, dass du ja die Umstände ändern kannst, absolut. Du kannst heilen, du kannst die Beziehung wiederherstellen, du kannst den Druck nehmen, du kannst eine andere Arbeit geben. Aber vor allen Dingen, du kannst mich verändern. Du sagst, ja, aber Volker, ich bin schon älter als du und da ist die Hoffnung auf Veränderung gering. Wenn du in den Spiegel schaust, schon, aber wenn du auf Gott schaust, nicht. Schaue nicht auf, was du kannst. Bitte den Herrn. Er bewirkt Veränderung. Schaue auf Paulus, schaue auf so viele in der Schrift. Wenn Gott die verändern kann, habe ich gute Hoffnung für dich. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du beschreibst Situationen, wo man sagen kann, ja, da hätte ich auch nicht besser reagiert. Und du weißt, einige Personen hier, die haben im Moment viel Druck. Und Herr, ich bitte, dass wir uns nicht von dem Druck bestimmen lassen, sondern dass wir zu dir kommen und dass du diesen Druck nimmst. Und Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, dass sie erkennen, mit Sünde können wir nicht ins gelobte Land. Und es reicht, dass wir einmal explodiert sind. Es reicht, dass wir einmal ein gemeines Wort gesagt haben. Einmal jemanden beleidigt haben. Dass wir einmal auch nur in unseren Gedanken zornig gewesen sind. Aber du hast eine Quelle der Vergebung vorkommen lassen. Christus wurde für uns geschlagen, um uns die Sünden wegzuwaschen und das lebendige Wasser zu geben. Hilf, dass wir reichlich daraus trinken und dann, dass dieses auch aus unserem Leben herausquillt, dass andere sehen, du veränderst und mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, wir kommen zu dir und du bereitest einen Ausweg. Manchmal, wo wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, in den kahlsten Felsen bringst du Wasser hervor. Bringe aus uns, die wir dich kennen, lebendiges Wasser hervor. Und die, die dich noch nicht kennen, Herr, ich bete, dass du in ihnen einen Durst nach diesem Wasser hervorbringst, dass sie zu dir kommen und zu dir reden. Nicht nur Geschichten über dich kennen, sondern zu dir kommen, sagen, Herr, ich habe erkannt, ich brauche dich. Und du gibst und gewährst reichlich. Wir danken dir dafür und bitten, dass wir das nicht nur in unseren Liedern mit unseren Lippen bezeugen, sondern mit unserem Leben zu deiner Ehre. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Aber du kannst es tun. Und Herr, wir bitten, dass wir dir auch so praktisch vertrauen. Auch in der kommenden Woche, auch in dieser Vorweihnachtszeit. Gewähre uns deine Hilfe dazu. In Jesu Namen.